Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo es um einen ja fast tagesaktuellen Vorfall gehen soll. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 8. Januar und es geht um den Stromausfall in Berlin. Der hat nämlich die letzten Tage, in der Höchstzeit tatsächlich 45.000 Berlinerinnen und Berliner in Atem gehalten, oder gestört im Tagesablauf, weil tatsächlich wir in Berlin den längsten Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte erlebt haben. Und es insgesamt tatsächlich, wie gesagt, diese 45.000 Haushalte und 2.200 Berliner Betriebe erwischt hat. Die hatten tatsächlich dann bis zu, 4 Tage keinen Strom gehabt. Und vielleicht erstmal die Fakten vorweg. Also ich habe bei Stromnetz Berlin nochmal geguckt auf der Internetseite. Das ist ja der Verteilnetzbetreiber, der betroffen war. Am 3. Januar, früh morgens, irgendwie 5:44 Uhr, sind bei Ihnen mehrere Leitungen ausgefallen zur Versorgung von verschiedenen Umspannwerken. Also das war tatsächlich so der Ausgangspunkt. Im Nachhinein wusste man, dass es ein Brandanschlag war, wahrscheinlich durch eine linksextremistische Gruppierung, die sich dazu auch bekannt hat. Darum soll es hier aber auch gar nicht gehen, dass wir hier irgendwie Schuldige suchen oder sonst was. Das machen Gerichte und sonst was. Mir geht es eher um den Umstand, wie so etwas passieren kann und wie sowas entstehen kann. Und mittlerweile sind die Bürgerinnen und Bürger wieder versorgt. Es gab so eine schrittweise Zuschaltung. Das haben die Stromnetz Berlin-Kollegen auf der Internetseite auch sehr transparent dargestellt, wann wie viel Tausend wieder zugeschaltet worden sind. Es gab dann auch Hinweise, dass gesagt wurde, dass jetzt unmittelbar nach der Zuschaltung dann bitte schön, dass man langsam nur wieder Strom verbraucht wird, also nicht gleich das Elektroauto laden oder Wasserkocher anreißen und Wäschetrockner starten und so, sondern erstmal Gemach wieder starten. Rein technisch, also ich bin jetzt ja kein Elektrotechnik-Experte, würde ich behaupten, wenn wieder versorgt wird, ist es im Grunde auch egal, was man verwendet, aber natürlich ist es so, dass die Versorgung, und das fand ich auch total spannend, nicht so wiederhergestellt worden ist, wie sie vorgemacht oder bereitgestellt worden ist, sondern tatsächlich, und das hat mich gewundert, da waren Bilder auf der Internetseite, es wurden mehrere Baustellen und Gruben ausgehoben und in diesen Gruben wurden dann tatsächlich Mittelspannungskabel neu verbunden und über diese Verbindung wurden dann jetzt diese mehreren 10.000 Haushalte wieder versorgt. Und da habe ich tatsächlich für mich einen kleinen Knoten im Kopf gehabt, weil ich habe ja selber in Flensburg 12 Jahre gearbeitet und habe da mehrere Stromfälle miterlebt und das war nie ein Spaß, ganz klar. Ich glaube, der längste in Flensburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, war mal 4 Stunden, wo aber auch komplett Flensburg erwischt war. Das heißt, noch mehr Menschen als in Berlin jetzt. In Berlin waren es ja 45.000, in Flensburg leben ja ungefähr die doppelte Anzahl Menschen, 90.000, die tatsächlich für ein paar Stunden nicht versorgt worden sind. Und dann ist natürlich Alarm. Also da zum einen werden natürlich die Krankenhäuser und die Einrichtungen, die Strom brauchen, autark versorgt. Das ist ja etwas, was in Deutschland normal ist, dass die Notstrom-Diesel haben, dass die sich dann irgendwie selber versorgen. Natürlich ist auch der Stromversorger mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Das heißt, die Leitwarte hat da weiterhin Strom, die wird dann auch versorgt. Und es ist tatsächlich dann immer die Frage, wo der Fehler ist, weil ein Stromausfall passiert ja nicht nur, weil irgendwie irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern wie jetzt in Berlin, da war es tatsächlich so, dass da ein Brandanschlag war. In Flensburg konnte ich gut erleben, der längste Stromausfall, den wir da erlebt haben, der ist durch eine Möwe damals ausgelöst worden, dass eine Möwe tatsächlich an einer ganz neuralgischen Stelle mit breiten Armen da reingeflogen ist und zwei Leiter miteinander verbunden hat und es deswegen einen Stromausfall gab, der auch fast nicht vorstellbar war und auch in der Ursachensuche total kompliziert war, weil keiner damit gerechnet hat, dass das Problem direkt vorm Fenster ist, weil das in dem Fall noch der Fall war, dass es Luftlinie, weiß ich nicht, 20 Meter entfernt war und da was schiefgegangen ist. Aber wo ich drauf hinaus will, ist, Wir in Flensburg hatten tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch in vielen anderen Verteilnetzen der Fall, diese Idee, dass wir eigentlich viele Sachen mit Ringleitungen versorgen. Sprich, es gibt einen Ring. In Flensburg ist das so ein 60 kV-Ring. Die Spannungsebene 60 kV ist unüblich für Deutschland. Da werden wir da 10 oder 20 oder dann 110.000 Volt. In Flensburg sind das deswegen 60 kV, weil das der dänische Standard ist, mehr oder weniger. Aber dieser Ring, der sorgt natürlich dafür, wenn irgendwo innerhalb dieses Rings ein Problem gibt, ist es natürlich dann ungeschickt und manchmal wird der Ring auch offen gefahren. Das heißt, man hat irgendwo eine Stelle offen, was vielleicht von der Versorgung her leichter ist. Aber normalerweise kann dann der Ring sehr schnell andersrum gefahren werden, sprich, dass die Stadtteile, die nicht in Anführungszeichen betroffen sind, dann über den Ring hintenrum versorgt werden können. Und das ist auch was, ich habe meinen Bruder heute Morgen schon angemorst, der wohnt ja in Berlin, war nicht betroffen, wohnte an einer anderen Stelle Berlins, hat aber auch tatsächlich auch den Hinweis vom Kollegen bekommen, dass die N-1-Sicherheit, also diese redundante Anbindung in Berlin an der Stelle nicht der Fall gewesen ist. Und anders kann ich mir auch nicht erklären, dass wenn an einer Stelle ein Feuer gelegt wird, es im Grunde zu so großen Problemen kommt, weil normalerweise kann man sonst immer noch mal hintenrum irgendwie versorgen. Und das ist auch etwas, warum ich jetzt diesen Podcast aufnehme. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich beim Thema Redundanz oder N-1-Sicherheit oder wie auch immer, dass wir da in Deutschland womöglich noch so ein bisschen Potenzial haben, Dinge zu verbessern. Viele von euch haben vielleicht dieses Buch gelesen oder das Hörbuch gehört von Mark Ellsberg mit dem Titel Blackout. Ich weiß noch, ich habe das damals als Hörbuch gehört und das war so eine richtig, ich weiß gar nicht, ob der Mark Ellsberg das selber eingesprochen hat, so eine richtig düstere Stimme, mit der das vorgelesen wurde. Und ich war damals schon beeindruckt. Und natürlich passt so ein Buch wunderbar nach Deutschland, wo diese German Angst da ist. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass ganz Europa den Smart Meter Rollout fertig hat und wir in Deutschland noch am Hängen sind, denken, ah, das muss doch irgendwie sicher sein, wenn wir da irgendwie darüber was schalten wollen. Und ja, die anderen Länder schalten nichts über die Smart Meter, ist auch richtig. Dann muss das alles total sicher sein. Und ich habe das Gefühl, manchmal stehen wir uns da selber im Weg, dass wir das nicht nur N-1, sondern N-X sicher haben wollen. Und wir an der Stelle uns manchmal selbst blockieren und ich selber auch in mir manchmal spüre, zum Beispiel mein Sohn Bjarne hat mich gestern gefragt, Mensch, es soll ja morgen am Freitag ganz doll schneien, wie steht es denn eigentlich um unsere Lebensmittelvorräte? Wie lange kommen wir denn eigentlich durch? Wo ich dann auch denke, okay, spannende Frage. Also sicherlich, auch das kann man diskutieren. Ich kriege da auch immer wieder Stimmen zugetragen, die sagen, man sollte normalerweise schon im Haus Wasser haben und auch eine gewisse Menge an Lebensmitteln haben, die man idealerweise dann auch, ich sag mal, immer frisch hält. Das heißt, man hat einen Vorrat, den man dann immer wieder verbraucht und hinten wieder auffüllt, sodass man da bei den Grundnahrungsmitteln was hat, was dann vielleicht auch nicht mit Strom irgendwie warm gemacht werden muss. Aber da sind wir total schwach aufgestellt. Die Einschläge, Anführungszeichen, kommen zwar gerade näher, die Müllabfuhr ist gestern nicht gekommen, wo ich auch dachte, okay, ist halt wegen Schnee nicht passiert. Heute Morgen ist das Internet ausgefallen, wo ich dann aber auch denke, nein, ich möchte diese German Angst nicht in mir spüren. Ich möchte nicht so panisch werden. Ich habe mich ja damals zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden, dass mein Wechselrichter diese Inselfunktion drauf hat, sprich, dass ich derjenige bin, der dann, wenn der Stromausfall da ist, das Haus noch am Leuchten hat, alle Nachbarn im Dunkeln sitzen und ich dann mit meinem Wechselrichter, der diese Inselfunktion kann, zwar mich selbst versorgen kann, aber wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage wäre, über einen längeren Zeitraum mich zu versorgen, weil jetzt gerade im Winter ist es natürlich so, die Sonne scheint nicht. Ich habe jetzt kein Windrad, sondern ich habe ja nur in Anführungszeichen eine Solaranlage auf dem Dach. Das heißt, die Energiemenge, die da produziert wird, wird ja überhaupt nicht ausreichen, um unseren Bedarf über einen längeren Zeitraum zu denken, weil im Augenblick verbrauchen wir meistens, ich habe das nicht genau im Kopf, ich würde mal schätzen, um die 10 Kilowattstunden am Tag. Und an sonnigen Tagen, wenn wirklich die Sonne den ganzen Tag über scheint, produziert meine PV-Anlage gerade mal 6 bis 7 Kilowattstunden. Das heißt, das würde dann an sonnigen Tagen vielleicht mit Verzicht gerade so reichen, aber an den normalen Tagen würde es auch nicht reichen. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, obwohl es nur 1.000 Euro gekostet hätte, das einzubauen, weil ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir in Deutschland in einem sehr sicheren Land leben. Auch beim Thema Versorgungssicherheit, ich habe die Zahlen nochmal vom VDI rausgesucht, weil es mich einfach wieder interessiert hat. Es sind leider nur die Zahlen von 2024 bisher veröffentlicht, was ja auch verständlich ist. Wir haben jetzt 8 Tage 2026, da ist das Jahr 2025 noch nicht ausgewertet. Aber im Jahr 2024 war es so, dass jeder Haushalt im Durchschnitt zu 99,998% mit Strom versorgt worden ist. Das entspricht einer Ausfallzeit, und das ist natürlich die durchschnittliche Ausfallzeit, von 12,9 Minuten pro Kunde. Das heißt, wir haben knapp 13 Minuten im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ein Jahr hat. Ich weiß immer nur die Stunden, 8.760 Stunden mal 60. Also wir haben ziemlich viele Minuten im Jahr, und in durchschnittlich 12 Minuten pro Jahr haben wir keinen Strom. Und ja, ich weiß auch die Geschichte, dass diese Statistik so ein bisschen frisiert würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen geglättet worden ist in den letzten Jahren, dass bestimmte Stromausfälle nicht mehr mit reinzählen, zum Beispiel als die Katastrophe im Ahrtal war, das zählte da nicht mit rein, weil das jetzt kein ursächlicher Stromausfall war, der wegen eines Schadens im Stromnetz entstanden ist, sondern wegen anderer Ursachen entstanden ist. Das heißt, die Zahl ist in Wirklichkeit vielleicht noch ein Ticken höher, ist aber, und das ist das Spannende, viel, viel niedriger als viele andere Regionen in der Welt. Es stand beim VDE, dass Deutschland nach wie vor zu einem der zuverlässigsten Länder Europa und auch weltweit zählt. Es gibt wohl ein paar Länder, Japan und Südkorea und nochmal irgendwas, was irgendwie besser ist. Es gibt aber so viele Länder, die so viel schlechter sind. Und wir regen uns auf, wenn es dann tatsächlich da ein paar Minuten ist. Und ja, ich möchte auch mit den Personen nicht getauscht haben. Ich bin darauf aufmerksam ja geworden, dass es diesen Stromausfall gibt, weil Sarah Connor, also die Sängerin, da irgendwie, ich weiß gar nicht, hatte meine Frau mir das gesagt über Instagram, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass sie ins Hotel gezogen ist, weil das ja kein Zustand ist. Und natürlich, wenn man da irgendwie 4 oder 5 Tage in einer Wohnung sitzt, wo kein Strom ist, wo dann womöglich auch es kalt ist, das ist schwer auszuhalten. Ich meine, wir haben zur Not immer noch unseren Ofen, der auch ehrlicherweise regelmäßig mal im Einsatz ist, also der mit Scheitholz, der uns dann warm hält, weil unser Pelletskessel ab und zu mal ausfällt. Der fällt aber nicht wegen technischen Gründen aus, sondern der fällt wegen Bedienungsmangel aus, weil ich ja immer der Meinung bin, dass ich alle 2, 3 Jahre mal diesen Sack-Silo leer fahren möchte, was aber dazu führt, dass dann, wenn man ihn ganz leer hat, was immer mit so Nachschütteln verbunden ist, es durchaus sein kann, dass man mal zwischendrin so 1, 2, manchmal sogar 3 Tage dann keine Pelletsheizung mehr hat und wir deswegen gewohnt sind, das hinzubekommen. Und das ist aber ein Punkt, glaube ich, wo wir in Deutschland, ach, und ich bin da so hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt empfehlen sollte, uns daran zu gewöhnen, dass wir praktisch wieder autarker in der Lage sind, das hinzubekommen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe nicht diese Entscheidung getroffen, dass ich die Inselfunktion in meinem Wechselrichter habe. Und dennoch bin ich der Meinung, wir können in Deutschland schon dieses Thema Versorgungssicherheit vielleicht noch ein bisschen anders sehen. Die Zahlen sind nach wie vor gut. Ich habe gerade die Zahl genannt, wie selten wir Stromausfälle haben. Ich weiß aber auch, ich war ja lange beim AGFW, Expertenkreisvorsitzender für so einen Expertenkreis, der hieß Heizkraftwerke größer 20 MW. Und da haben wir regelmäßig über diesen Punkt Schwarzstartfähigkeit, Inselfähigkeit gesprochen. Sprich, wenn es einen Stromausfall gibt, sind natürlich diese Heizkraftwerke, das sind ja in der Regel große Anlagen, die in großen Städten stehen, was für ein Zufall, weil da ist ja auch die Wärmenachfrage, die technisch durchaus mit moderatem Aufwand in der Lage wären, in einem Stromausfall die Versorgung wieder anzufahren. Und das wird aber wirtschaftlich gar nicht angereizt. Das war damals schon ein Problem. Ich weiß, ich habe mit dem Kollegen in München da viel darüber diskutiert. Und viele Betreiber von Heizkraftwerken haben das Gen in sich, dass die einfach versorgen wollen. Ich habe noch immer die Meinung von Dirk Groschek, der schon lange die Erzeugung in Flensburg leitet, im Kopf, dass er einfach intrinsisch motiviert ist und einfach so lange zur See gefahren ist, und das sind viele Kollegen, die tatsächlich in Norddeutschland natürlich vor allem in Heizkraftwerken arbeiten, die sind das gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, für ihn ist es klar, wenn in Flensburg der Strom ausfällt, ist er verantwortlich, da wieder dafür zu sorgen, dass der Strom kommt. Wenn in Flensburg die Fernwärmeversorgung ausfällt, ist er dafür verantwortlich, weil er war es auf dem Schiff auch immer. Das heißt, auf dem Schiff war der Groschek der Einzige, der dann da in der Lage war, den Motor zu reparieren, natürlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen, die da mit dabei waren. Aber er war verantwortlich, dass die Strom- und die Wärmeversorgung funktioniert. Und für ihn ist es klar, dass man sich darum kümmert und es ihm auch völlig egal ist, dass auf dem Papier in Deutschland im Augenblick nur die vier ÜNBs dafür zuständig sind. Und das ist aktuell immer noch so. Ich habe tatsächlich bei der Bundesnetzagentur heute Morgen nochmal nachgeguckt. Deswegen ist auch die Podcast-Folgenvorbereitung zeitlich völlig aus dem Ruder gelaufen, weil ich dann da in irgendwelchen Festlegung der Beschlusskammer 6 da am Graben war und im Grunde dann wieder ausgetaucht bin und es nach wie vor so ist, dass es eine Festlegung aus dem Jahr 2023 gibt, also nach meiner Zeit beim AGFW, dass die ÜNBs nach wie vor für die Beschaffung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistung Schwarzstartfähigkeit, so heißt das Ding, ist eine Festlegung, wie gesagt, aus dem Jahr 2023, der Beschlusskammer 6 mit der Nummer 21, falls es jemanden ganz genau interessiert, dass die ÜNBs dafür zuständig sind. Und da bin ich mir unsicher, ob das tatsächlich der richtige Weg ist, dass wir diese Aufgabe nach oben delegieren und praktisch die ÜNBs das nur machen lassen, obwohl es ja kleinere Einheiten gibt und ich finde tatsächlich da die Fernwärmenetzbetreiber oder die Heizkraftwerksbetreiber als total geeignet, weil die halt in der Regel dieses Gen in sich haben, dieses Versorgergen und die mit wahrscheinlich geringen Mehrkosten in der Lage wären, diese Strukturen herzustellen, dass tatsächlich in allen größeren Städten, wo es halt Fernwärme gibt, dann auch die Versorgungssicherheit geboten ist. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass damit dann irgendwie in Berlin das einfacher oder besser oder schneller irgendwie gelöst gewesen wäre. Ich bin mir hundertprozentig sicher mit allem, was ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in Berlin sich da richtig reingehängt haben und richtig sich angestrengt haben, diesen Stromausfall möglichst schnell zu beenden. Und gleichzeitig glaube ich und das ist jetzt so das letzte große Thema, was ich vorbereitet habe oder mir als Notiz aufgeschrieben habe, dass wir schon diesen Blackout-Fall ein bisschen souveräner üben können. Ich habe nämlich vor einem guten Jahr, würde ich mal schätzen, eine Masterarbeit betreut bei der Kieler Berufsfeuerwehr. Das war ein Student, der bei uns studiert hat. Der ist da seit längerem schon bei der Feuerwehr und wollte nach ein paar Jahren tatsächlich nochmal sein Studium endlich zu Ende bringen. Und ich war total dankbar, dass ich seine Masterarbeit betreuen konnte, mit dem Titel Blackout: Entwicklung einer Resilienzstrategie für die Landeshauptstadt Kiel, am Beispiel des Szenarios Schwarzfall. Der hat halt genau das untersucht, geschaut, was passiert, wenn es den Schwarzfall gibt, wie verhalten sich dann die Behörden? Und er hat natürlich ein besonderes Fokus auf die Rettungskräfte natürlich gehabt, auf die Feuerwehr, auf die Polizei, auf den Krankendienst, der dann auch notwendig ist, aber auch natürlich die Versorgung von Krankenhäusern, von Dialysestationen und all sowas. Und da hat er tatsächlich eine Umfrage gemacht unter ganz vielen deutschen Kommunen, hatte da spannende Antworten und war schon ein Stück weit überrascht, wie unterschiedlich die Stände sind, also wie gut vorbereitet einzelne Kommunen sind und einzelne Kommunen vielleicht auch nicht sind, wie unterschiedlich dieses Vorgehen ist und hatte dann auch natürlich Best Practices herausgearbeitet, die für Kiel, aber die auch vielleicht für andere Regionen spannend sein könnten. Und da glaube ich schon, dass es einerseits gut ist, so wie ich zuversichtlich zu sein und zu sagen, okay, es wird gut. Es andererseits aber vielleicht schon einen Vorteil hat, mal geübt zu haben, wie es funktioniert, wenn der Schwarzfall da ist, sich dann zu verhalten. Weil ich bin mir sicher, wenn du es trainiert hast, dich dann souverän zu verhalten, kann es tatsächlich noch mehr dazu beitragen, dass in den Phasen, wo eigentlich gar nichts los ist, du noch entspannter leben kannst. Und das ist, glaube ich, das, worum es mir in der Folge vor allem geht, dieses Thema Mindset wieder, dass wir im Grunde uns nicht verrückt machen lassen von den Meldungen. Natürlich gab es in Berlin jetzt diesen Stromausfall, ja. Und dennoch, die Zahlen sprechen dafür, dass wir in einem sehr versorgungssicheren Land leben, dass wir nach wie vor tolle Lebensbedingungen haben und es nicht heißen soll, dass wir hier alles ignorieren, bei allem weggucken, dass wir aber halt grundsätzlich aus so einem Gefühl der Fülle einfach sagen, okay, uns geht es gut und wir uns dennoch überlegen können, was können wir tun, damit es uns noch besser geht? So, das war jetzt fast wie das Wort zum Sonntag. Mir war es wichtig, einmal da zu diesem aktuellen Fall Stellung zu beziehen, der jetzt in Berlin stattgefunden hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist er wahrscheinlich schon wieder in den Tagesmedien in Vergessenheit geraten, weil der Podcast erst nächste Woche rauskommt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.